Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das private Vermögen in Deutschland wächst, bleibt aber sehr ungleich verteilt. Das ist Kernaussage des aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung, der jetzt als Entwurf vorliegt. Das private Nettovermögen hat sich demnach in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt auf rund 10 Billionen Euro. Das Staatsvermögen sei geschrumpft. Opposition und Spitzenverbände warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft.
Mittags die Suppe aus der Suppenküche und die neue Jacke ist eine alte aus der Kleiderkammer der Wohlfahrtsorganisation. So sieht der Alltag vieler in Deutschland aus. Dabei werden die Deutschen statistisch gesehen immer reicher. Das Vermögen privater Haushalte stieg in den vergangenen 20 Jahren von 4,6 Billionen Euro auf mehr als das Doppelte, gut 10 Billionen. Gleichzeitig wuchs der Anteil der 10% reichsten Haushalte am Gesamteinkommen von 1998 bis 2008 von 45 auf 53%. Zahlen nach 2008 gibt es noch nicht. Das Vermögen des Bundes übrigens nahm seit 1992 um 800 Milliarden Euro ab. Dass sich die Verteilung von Vermögen geändert habe, gesteht auch die Sozialministerin ein. Als Gegenmittel empfiehlt sie ihre Politik.
Am Lebensanfang ein Bildungspaket statt Barleistung oder in der Mitte des Lebens faire Löhne, deshalb auch die Mindestlöhne richtig machen, aber auch die Möglichkeit für das Alter vorzusorgen und anzusparen. Das ist das Prinzip der Zuschussrente.
Dagegen, dass die Reichen immer reicher würden, sei das aber kein Konzept, sagt die SPD. Sie fordert Reichtum abzuschöpfen.
Wofür wir in Deutschland über Steuersenkungen reden, reden wir über Steuererhöhungen für Vermögende und für Spitzenverdiener. Und wenn es eines Beleges bedurft hätte, dass wir das wirklich dringend brauchen, dann hat dieser Armuts- und Reichtumsbericht diesen Beleg jetzt geliefert.
Der Bericht wird zurzeit mit den anderen Bundesministerien abgestimmt. Über die endgültige Fassung soll dann Mitte November das Bundeskabinett beschließen. Während die Forderung der SPD von Sozialverbänden und Gewerkschaften unterstützt wird, fordert die FDP Steuersenkungen, um die Nettoeinkommen zu erhöhen. Gut, 2/3 der Bevölkerung will aber, laut Armutsbericht, dass die Bundesregierung aktiv wird, um die Einkommensunterschiede zu verringern. Dies ließe sich am ehesten durch mehr Steuern für Reiche machen.
Berlins Innensenator Henkel hat sein Vorgehen bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie verteidigt. Der CDU-Politiker wurde im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zur Rolle eines V-Mannes mit Kontakten zur NSU-Terrorgruppe befragt. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss war über diese Kontakte nicht umgehend informiert worden. Henkel erklärte, die Berliner Behörden hätten sich eng mit der Bundesanwaltschaft abgestimmt.
Nach knapp 4 Stunden Befragung im Innenausschuss, teils hinter verschlossener Tür, will der Berliner Innensenator Journalisten keine Fragen mehr beantworten. Konkrete Fehler gibt Henkel nicht zu, bedauert aber, dass die Kommunikation mit Bundestag und Abgeordnetenhaus zu Irritationen geführt habe. Allerdings rechtfertigt er sein damaliges Schweigen. Er habe zwischen Informantenschutz auf der einen und Informationsbedürfnis des Untersuchungsausschusses auf der anderen Seite abwägen müssen. Zudem habe es eine Bitte des Generalbundesanwaltes aus Karlsruhe gegeben.
Die Polizei ist seinerzeit mit Rücksicht auf die Bitte der Generalbundesanwaltschaft und nach Prüfung der uns zur Verfügung stehenden Erkenntnissen zu dem Ergebnis gekommen, dass eine unmittelbare Information des Untersuchungsausschusses unter Vorlage der Akten nicht verantwortbar wäre, ohne das Strafverfahren und das Leben des Vormanns zu gefährden.
Die Opposition im Abgeordnetenhaus hält diese Erklärung für nicht schlüssig.
Er versucht ein bisschen den Generalbundesanwalt anzuschwärzen, dass der eigentlich schuld ist, dass nicht gleich übermittelt wurde an den Untersuchungsausschuss. Ich finde, da macht er sich sehr einen schlanken Fuß. Das war ein Fehler.
Der Ursprung dieser Affäre liegt im Jahr 2000. In dem Jahr wirbt das Berliner Landeskriminalamt einen V-Mann aus der rechtsextremen Szene an, der im Laufe der Jahre über Verbindungen zum Zwickauer Terrortrio berichtet. Diese Informationen behielt das LKA offenbar für sich. Zuständig zu dieser Zeit war Henkels Vorgänger Erhard Körting von der SPD. Warum die Informationen in Berlin offenbar hängen blieben, will Frank Henkel nun durch einen Sonderermittler aufklären lassen.
Die Bundesregierung überlegt weiter, inwieweit eine öffentliche Vorführung des islamfeindlichen Films aus den USA verboten werden kann. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine Vorführung müsse geprüft werden, etwa im Licht des Versammlungsrechts, wenn Sicherheit und Ordnung gefährdet wären. Die rechtspopulistische Splitterpartei Pro Deutschland hatte angekündigt, den Film in voller Länge zu zeigen.
Myanmars führende Oppositionspolitikerin Aung San Bei einem Attentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 12 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen Südafrikaner und ein Kirgise. 11 Afghanen wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe des Flughafens. Eine Selbstmordattentäterin sprengte sich mit einem Auto neben einem Kleinbus in die Luft. Zu der Tat bekannte sich eine islamistische Gruppe. Sie sieht in dem Anschlag eine Vergeltung für den anti-islamischen Film.
Die sogenannte EU-Zukunftsgruppe will der Finanz- und Wirtschaftskrise mit stärkerer Zusammenarbeit trotzen. Sie hat 6 Monate nach Gründung ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin fordern Außenminister Westerwelle und Amtskollegen mehr Macht für die EU-Kommission. Im Gegenzug müsse die Kontrolle durch die Parlamente verstärkt werden. Außerdem solle der europäische Stabilitätsmechanismus zu einem europäischen Währungsfonds umgebaut werden.
Myanmars führende Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi ist mit US-Außenministerin Clinton zusammengetroffen. Der Besuch in Washington ist der Auftakt zu einer USA-Reise, bei der Suu Kyi für ihren Kampf um Demokratie und Freiheit ausgezeichnet werden soll. Es ist erst die 3. Auslandsreise, seit sie 2010 aus 15-jährigem Hausarrest entlassen wurde.
Im Kampf um die US-Präsidentschaft könnte eine neue Panne von Herausforderer Romney, Amtsinhaber Obama, einen Vorteil verschaffen. Ein bereits im Mai aufgenommenes Video zeigt, wie Romney sich vor reichen Wahlspendern abfällig über Anhänger Obamas äußert. Dessen Wahlkampfteam bezeichnete den Film als schockierend. Noch vor wenigen Wochen hatte es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgesehen. In aktuellen Umfragen liegt Präsident Obama vorn.
Solche Schlagzeilen wünscht sich niemand, schon gar nicht der republikanische Kandidat für das US-Präsidentenamt. Doch mit Romney hat sich erneut eine verbale Entgleisung geleistet und halb Amerika nimmt übel. Mit versteckter Kamera gedreht, Gastredner Romney bei einer privaten Spendengala für reiche Konservative. In diesem Kreis bezeichnet er die Anhänger Barack Obamas sinngemäß als Sozialschmarotzer. 47% der Amerikaner wählen ohnehin Obama. Sie fühlen sich als Opfer, zahlen keine Einkommenssteuern und finden, dass ihnen Regierungszuschüsse für Gesundheit, Lebensmittel, Wohnung und was weiß ich was zustehen. Die werde ich nie überzeugen, dass sie für ihr Leben selbst verantwortlich sind. Die wählen Obama. Das liberale Amerika spottet, der kürzeste Abstand zwischen 2 Fettnäpfchen sei ein Romney. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz bemüht sich der Kandidat um Schadensbegrenzung. Besonders elegant ausgedrückt habe ich mich da nicht, lassen Sie es mich so sagen. Aber das kann ich ja in den kommenden Wochen noch tun. Die Fakten. Tatsächlich zahlen gut 46% der US-Haushalte keine Bundessteuern auf ihr Einkommen. Die Hälfte allerdings nur, weil sie so wenig verdient. Andere profitieren von Steuererleichterungen für Ältere oder Familien. Gut 6 Wochen vor der Entscheidung wirkt Mitt Romney wie der beste Wahlhelfer Barack Obamas. Der Kandidat vermittelt den Eindruck, als vertrete nur er die Leistungsträger des Landes, der Präsident dagegen das einkommensschwache Amerika. So macht Romney den Streit ums Weiße Haus zum Klassenkampf.
Mit Blick auf den Inselstreit zwischen China und Japan wächst die Sorge vor einer Eskalation. US-Verteidigungsminister Panetta rief bei einem Besuch in Peking zur Zurückhaltung auf. Sein Amtskollege Liang sagte, man hoffe auf eine friedliche Lösung, behalte sich aber das Recht auf weitere Schritte vor. In China erreichten die anti-japanischen Proteste heute einen neuen Höhepunkt. Landesweit gingen Zehntausende Menschen auf die Straße.
Nationalistische Parolen schallen durch die Straßen vor der japanischen Botschaft in Peking. Heute, am Jahrestag der japanischen Invasion in China vor 81 Jahren, sind die Demonstrationen auch historisch aufgeladen. Kriegsrhetorik und Mao-Bilder. Es ist schwierig, die Proteste politisch einzuordnen. Die Polizei zeigt massive Präsenz, aber sie lässt die Demonstranten gewähren. Und die Regierung gibt Rückendeckung. China gehört heute nicht mehr zu den Ländern, die man einfach schikanieren kann. Die chinesische Regierung und das chinesische Volk werden nicht zulassen, dass Teile unseres Landes besetzt werden. Hintergrund der anti-japanischen Proteste ist der Streit um eine unbewohnte Inselgruppe nördlich von Taiwan, die China die Diaoyu, Japan die Senkaku nennt. Das Interesse an den Inseln ist auch deswegen groß, weil dort reiche Fischgründe sowie Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Die anti-japanischen Proteste haben ganz China erfasst und das kurz vor dem großen Führungswechsel, der auf dem Parteitag im Herbst beschlossen werden soll. Politische Beobachter vermuten, dass die wohlorganisierten Demonstrationen Teil eines Machtkampfes innerhalb der Partei sein könnten.
Chinas Nationalismus nimmt bedrohliche Züge an. Die anti-japanischen Proteste sind von der Regierung geduldet, wenn nicht gar gewollt. Vielleicht sollen sie von innenpolitischen Problemen ablenken. Es ist immer noch nicht klar, wann der Parteitag stattfinden wird.
Die Techniker Krankenkasse will als erste der großen gesetzlichen Kassen ihren versicherten Prämien auszahlen. Man wolle die rund 6 Millionen Mitglieder im kommenden Jahr am guten Ergebnis beteiligen, so ein Sprecher. Wie umfangreich die Prämien ausfallen werden, wolle der Verwaltungsrat auf einer Sitzung Mitte Oktober entscheiden. Bisher haben sich nur kleinere Kassen zu einer Ausschüttung entschlossen. Einige Versionen des Internet Explorers von Microsoft weisen Sicherheitslücken auf. Davor warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Experten in Bonn raten, vorerst auf andere Programme umzusteigen, um im Internet zu surfen. Kriminelle hätten die Schwachstelle bereits genutzt, um Schadprogramme auf Computer zu schleusen. Darüber könnten Kontodaten und Passwörter ausgespäht werden.
Es geht so einfach, wenn die Lücke nur groß genug ist. Ein Hackerangriff auf den heimischen Computer. Möglich durch ein Einfallstor im Microsoft Internet Explorer. Deshalb warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik davor, den Explorer derzeit überhaupt zu benutzen.
Ihr PC kann manipuliert werden, das heißt, es kann Schadcode auf dem PC gespielt werden. Es können Daten ausgespäht werden, beispielsweise von Transaktionen, also Kreditkarteninformationen, persönliche Informationen, E-Mail-Accounts. Diese Adressen, diese Informationen können alle abgezogen werden.
Die Lücke geht auf, wenn der Explorer geöffnet wird. Gelangt der Nutzer dann auf eine infizierte Webseite, lädt sich Schadsoftware auf den heimischen Computer, zum Beispiel Trojaner.
Es handelt sich hier um eine Sicherheitslücke, die eigentlich erst gestern in die Öffentlichkeit gekommen ist, aber bereits heute gibt es schon richtige Hacker-Tools, mit denen praktisch jeder diese Sicherheitslücke ausnutzen kann. Das macht sie sehr gefährlich, zumindest solange Microsoft die Lücke nicht schließt.
Microsoft hingegen sieht das weniger kritisch.
Wir hoffen, dass wir kurzfristig mit einer Lösung kommen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das aktuelle Bedrohungspotenzial dermaßen gering ist. Wir haben tatsächlich nur vereinzelte Angriffe, ganz wenige gesehen und die auch noch gezielt.
Trotzdem, gegen mögliche Hackerangriffe empfiehlt das BSI vorerst, Alternativen zu nutzen. Andere Internetbrowser wie Firefox, Google Chrome oder Opera.
In Köln ist die weltgrößte Fotomesse Fotokina gestartet. Weit mehr als 1100 Unternehmen zeigen aktuelle Trends rund um das Thema Fotografie. Dazu gehört längst nicht mehr nur die klassische Kamera. Smartphones, Camcorder und sogenannte Action-Cams sind gefragt. Besonders dann, wenn sie sich drahtlos mit anderen Geräten und dem Internet verbinden lassen.
Je schöner das Motiv, desto größer der Wunsch, es zu teilen. Kameras von heute müssen Bilder deshalb jederzeit überall hin übertragen können, ob auf andere Geräte wie etwa den Fernseher oder in soziale Netzwerke. WLAN-Anschluss und schickes Display gehören inzwischen zum Standard. Der Smartphone-Boom hat auch den Kameramarkt verändert.
Bilder sind Emotionen, Bilder sind Informationen, die möchte man mit allen teilen. Und das ist natürlich ein idealer Einstieg, um die Imaging-Branche insgesamt nach vorne zu bringen.
Die Hersteller hoffen, dass aus Handyknipsern irgendwann richtige Fotografen werden. Bislang hat sich die Branche gegen die neue Konkurrenz behauptet. Der Umsatz steigt. Besonders in sind sogenannte Action-Cams, kleine, robuste Kameras, die praktisch überall anzubringen sind. Outdoor-Fans können sich damit selbst bei ihren Abenteuern drehen. Wer es ruhiger mag, wird auch bedient. Eigene Fotos können heute auf so ziemlich alle Produkte gedruckt werden, egal ob unterwegs oder zu Hause.
Sie können heute auch Ihre eigenen Möbel zum Beispiel gestalten mit großformatigen Bildern. Sie können Ihre Herd- und Tischplatte können Sie mit Bildern verzieren. Also Ihre eigenen vier Wänden, da sind gar keine Grenzen mehr gesetzt.
Dagegen fast altmodisch sind Fotobücher. Trotzdem bleiben sie beliebt. Nirgendwo in Europa werden so viele verkauft wie bei uns. Ein Foto zum Anfassen ist eben doch was wert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. September.
Eine Kaltfront zieht heute Nacht über die Südosthälfte Deutschlands hinweg. Dabei gibt es kräftige Regenfälle. Morgen vertreibt ein Hoch den Regen dann Richtung Österreich und bei uns kann in vielen Regionen wieder längere Zeit die Sonne scheinen. Heute Nacht regnet es in der Südosthälfte zum Teil kräftig. Anfangs sind einzelne Gewitter dabei. In Nordseenähe ein paar gewittrige Schauer, sonst vielerorts klar oder nur locker bewölkt. Morgen im Südosten zunächst noch Regenfälle. Im übrigen Land wechseln Wolken und Sonne einander ab. Vor allem Richtung Nordwesten sind auch Schauer oder einzelne Gewitter unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch aus West bis Nordwest. In der Eifel heute Nacht frische 4, in Niederbayern bis 12 Grad. Am Alpenrand morgen knapp über 10, am Oberrhein knapp unter 20 Grad. In der Nacht auf Donnerstag ist Bodenfrost möglich, am Tag dann meist eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, im Norden gelegentlich Schauer, Freitag und Samstag ähnliches Wetter und es wird wieder wärmer.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen und Tom Buro. Er fragt nach, wie reich Deutschland wirklich ist und wir zeigen, warum es in Tschechien keinen hochprozentigen Alkohol mehr gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.